Bei uns ist es aber so, unser Patient darf Zeit haben, auch schon mal beim Einergehen in diesen Ambulanzraum, und es wird einfach auf ihn eingegangen. Und wenn die Ärztin da noch warten muss, bis dass er sie beruhigt hat, dementsprechend, bis er sie akklimatisiert hat, dann wird da die Zeit gegeben. Und das ist der große Unterschied zum Regulärbetrieb.
Das Sprechzimmer G1.3. Sie hören den Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Oliver Lois-Kandl und Peter Redl-Lenk.
Peter, wir haben ja immer wieder mit Akronymen zu tun. Warum ist im Kontext der Kliniken, warum werden da so viele Akronyme verwendet?
Du merkst schon an meiner langen Gedankenpause, dass ich mir jetzt wirklich Gedanken über meine Antwort machen muss. Und das ist wahrscheinlich gar nicht schwierig, gar nicht so leicht, weil ich ja seit 25 Jahren in diesem System Krankenhaus arbeite und mir Akronyme gar nicht mehr so auffallen. Aber du hast völlig recht, wir haben heute wieder einen Podcast, den wir mit einem Akronym betiteln, nämlich MIA Ambulant. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, warst du eigentlich...
Weißt du, was mir hast? Ich tue mir jetzt schwer tatsächlich mit der Übersetzung. Ne? Es geht um Inklusion, es geht um Menschen mit Behinderung.
Ja.
Aber du wirst unsere Gäste gleich vorstellen, nehme
ich an. Ja, wir haben heute wieder mal zwei großartige Gäste aus dem Landesklinikum Melk, nämlich bei uns, und zwar die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin Brandstätter Gertraud. Hallo Gertraud, schön, dass du da bist.
Hallo, herzlichen Dank, dass wir heute hier sein dürfen.
Und ihre Kollegin, die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin Zietner Jenny. Jenny, schön, dass du bei uns bist heute.
Hallo, danke für die Einladung.
Könnt Sie uns einmal aufklären, MIA, was bedeutet das eigentlich?
Der Name MIA steht für medizinische Inklusionsambulanz. Wir bieten Untersuchungen für beeinträchtigte Menschen in einem speziell adaptierten Betreuungsumfeld an.
Das bedeutet, dass wir versuchen, eigene Räumlichkeiten zu schaffen im ganz normalen Ambulanzbetrieb, damit wir auch die Reize mindern können für beeinträchtigte Menschen, weil das einfach ganz, ganz wichtig ist. Und wir können sie auch fernab von dem Ambulanztrubel mehr Zeit nehmen für die beeinträchtigten Menschen. Also sie bekommen die Untersuchungen genauso wie nicht beeinträchtigte Menschen, aber in einem ganz speziellen Setting und abgestimmt auf die jeweilige Beeinträchtigung.
Jetzt tut man sich immer schwer, Peter, und ich tue mir auch immer schwer, nicht? Wie spricht man Menschen mit Beeinträchtigung an? Also wenn man über Menschen mit Beeinträchtigung redet, ist dann aus eurer Sicht der Begriff Mensch mit Beeinträchtigung der richtige Begriff, oder gibt es irgendwas, wo man sagt, das ist die korrekte Bezeichnung oder der korrekte Begriff?
Also für uns ist üblich die Bezeichnung Mensch mit Beeinträchtigung. Mhm.
Aber nur es zu nennen, also wirklich nur nach außen zu transportieren. Ich glaube, wenn man mit diesen Menschen arbeitet, kommt dann dieser Begriff gar nicht, sondern dann ist einfach nur der Mensch.
Steht der Mensch im Vordergrund.
Ja.
Das ist eine total wichtige Frage, die du gleich am Anfang gestellt hast, weil Sprache ist so immens wichtig, und wir wissen, dass wir zwar Oliver, die Töchter haben, die in der sozialen Arbeit tätig sind, politisch korrekt zu sein. Und politisch korrekt zu sein heißt, wir sind die Menschen mit Beeinträchtigung. Das heißt, es steht der Mensch im Vordergrund und nicht die Beeinträchtigung. Ja, das ist schon mal, ich finde, ein erster schöner Hinweis, um was es eigentlich geht in einer Ambulanz, denke ich mal.
Jetzt ist dieses Spektrum an Beeinträchtigungen ja riesengroß. Also ich sage jetzt einmal von einer leichten körperlichen Beeinträchtigung bis zu einer Beeinträchtigung im kognitiv-geistigen Bereich macht ja das sehr weit auf. Habt ihr eine Adressatengruppe, die besonders im Vordergrund steht, oder ist das das komplette Spektrum, das abgedeckt wird?
Hauptsächlich arbeiten wir mit kognitiv beeinträchtigten Menschen. Natürlich gibt es körperliche Einschränkungen, also die sind einfach dabei natürlich. Wie gesagt, hauptsächlich kognitiv und großteils Trisomie 21
Patienten, ich nenne sie jetzt schon Patienten, weil es dann unsere Patienten sind, oder Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung. Dann noch ganz oft diese Sauerstoffmangel bei der Geburt, die dann einfach kognitive Beeinträchtigungen nach sich ziehen. Genau, das ist unser Hauptklientel.
Und wenn ich jetzt einen Angehörigen habe mit einer beschriebenen Beeinträchtigung, beziehungsweise wenn ich Patient bin mit einer Beeinträchtigung, mit welchen Problemen, bin ich dann bei euch, wäre ich dann bei euch in Melk, im Landesklinikum Melk, in der mir eine Ambulanz vorstellig gehört hat?
Also das ist sehr breit gefächert. Wir bieten Untersuchungen bei aktuellen Beschwerden an, aber auch Routineuntersuchungen. Angefangen eine normale Routine-Gyn-Untersuchung, eine Magen- oder Darmspiegelung. Also das ist sehr breit gefächert. Wir können verschiedene Fachrichtungen hinzuziehen bei uns im Haus. Wir haben grundsätzlich unser Kernteam, unsere Anästhesistin, die primär die Untersuchungen festlegt. Und wir ziehen dann spezielle Fachrichtungen für den Untersuchungstag heran.
Jetzt habt ihr gesagt, die MIA-Ambulanz ist im laufenden Betrieb quasi inkludiert. Und ihr schaut besonders gut drauf auf diese Menschen. Jetzt würde mich interessieren, habt ihr Ausbildung oder ist es das Eigeninteresse? Was bewegt dann und was ist das Besondere dran am Arbeiten?
Ich fange gleich mal bei mir an, genau. Spezielle Ausbildung, ich kann so sagen, ich bin diplomierte Krankenpflegerin mit Schwerpunkt Psychiatrie, Neurologie und Altenpflege. Nichtsdestotrotz, das hat mich jetzt aber nicht primär bewegt, dass ich jetzt in den Bereich gehe. Wir haben einfach das Angebot bekommen, wir haben das von unseren Vorgängern übernommen und sind da jetzt aber so gut eingewachsen. Einfach auch durch meine Vorausbildung hat sich das total gut ergeben und ergänzt. Und ja, meine Kollegin, die Gertrud, kommt zwar aus einem total anderen Bereich, aber es steht, glaube ich, unsere generelle persönliche Haltung auch für dafür. Also wie gesagt, ich habe ein bisschen eine Grundausbildung, nenne ich es jetzt einmal so, aber eigentlich ist es die Liebe und die Motivation zum Arbeiten am Menschen.
Ja, ich wollte gerade sagen, die Zuhörerinnen sehen euch leider nicht, sonst waren sie ja Zuseherinnen. Aber ich sitze da gegenüber und du hast so ein Grinsen im Gesicht. Das heißt, ich habe schon das Gefühl, du bist mit einer Leidenschaft dabei und es macht dir Spaß.
Absolut. Ja, einfach.
Und du bist froh, dass du einen Bereich gefunden hast, wo du deine Fähigkeiten quasi einsetzen kannst. 100%. Bist am richtigen Platz, ja. Oder? Ja. Mhm. Und Gertrud, wie schaut das bei dir aus?
Also ich habe das Allgemeindiplom 2001 in Lenz gemacht und habe die letzten 16 Jahre im Melker Krankenhaus auf der interdisziplinären Überwachungsstation gearbeitet, habe da Erfahrung im Bereich der Anästhesie sammeln dürfen. Und von daher ergänzen wir uns, glaube ich, ganz gut, weil das zwei Fachbereiche sind, die sich in der MIA-Ambulanz überschneiden. Am Untersuchungstag ist so, dass ja die Untersuchungen in Sedierung stattfinden. Und daher.
Ich wollte das nämlich gerade fragen. Dieser
in Sedierung, sollte man vielleicht noch sagen.
Ja. Genau. Ich wollte grundsätzlich gerade fragen, nicht, was unterscheidet jetzt eine Inklusionsambulanz von einer regulären Krankenhausambulanz? Nicht, weil ich sage jetzt einmal nicht, wir sind ja da in einer Krankenanstalt, die sehr viele Ambulanzen anbietet und wo der Mensch grundsätzlich behandelt wird. Wo sieht man jetzt als Mensch mit Beeinträchtigung oder als Angehöriger von einem Menschen mit Beeinträchtigung einen Unterschied in der Versorgung in einer Inklusionsambulanz zu diesem regulären Ambulanzbetrieb? Jenny?
Der erste große Unterschied ist, dass wir eine Planambulanz sind. Das bietet uns den Vorteil, es gibt zwei fix festgelegte Untersuchungstage im Monat. Natürlich kann man akut jederzeit kommen, aber das kann man in den anderen Kliniken auch. Versorgung muss immer stattfinden. Aber wie gesagt, es ist fix vorgelegt, der Tag, und somit haben wir ganz eine spezielle und gut durchdachte Planung im Hintergrund schon. Die Angehörigen oder die Betreuer der Wohnheime fragen praktisch bei uns an um einen Termin und geben schon total viel Infos, und wir leiten dann alles ab. Also wir legen einen Akt ganz genau an, und jetzt wird mir gerade ein wenig
Es geht, wenn ich euch richtig verstehe, geht es darum, es wird einmal an zwei Tagen der Woche wird terminisiert, werden Patienten eingeteilt, und da steht schon im Vorfeld fest, welche Form von Untersuchung durchgeführt wird. Und das Spektrum der Untersuchungen ist sehr breit. Das heißt also von der gynäkologischen Untersuchung bis über Magen- oder Darmspiegelung, Vorsorgeuntersuchungen, womöglich zahnmedizinische Eingriffe, oder gehört das da nicht dazu?
Das kennen wir gar nicht.
Das macht sie ja nicht. Und der Patient, die Patientin kommt dann in Begleitung oder womöglich allein und wird dann wahrscheinlich relativ rasch in eurer Betreuung übernommen, oder?
Genau, da knüpfe ich jetzt gleich wieder an. Das ist das Gute, weil wir das so genau vorher planen und eigentlich minutiös planen.
Ja.
Schauen wir, dass wir das ganz weit und auf die jeweiligen Bedürfnisse angepasst die Zeiten einteilen. Und das ist halt bei einem normalen, regulären Ambulanzbetrieb jetzt nicht so möglich. Da dürfen wir den Satz übernehmen von unseren Vorgängern: Der Arzt kommt zum Patient und nicht der Patient zum Arzt. Wenn jetzt da ein nicht beeinträchtigter Mensch in die normale, reguläre Ambulanz kommt, dann kommt man rein zu dem Behandler und klagt er sein Leid. Bei uns ist es aber so, unser Patient darf Zeit haben, auch schon mal beim NRG in diesen Ambulanzraum, und es wird einfach auf ihm eingegangen. Und wenn die Ärztin da noch warten muss, bis dass er sie beruhigt hat, dementsprechend bis er sie akklimatisiert hat, dann wird da die Zeit gegeben. Und das ist der große Unterschied zum Regulärbetrieb.
Wenn jetzt diese zahnärztliche Versorgung in der MIA-Ambulanz im Melk nicht durchgeführt wird, wie geht's ihr dann mit Patientinnen und Patienten um, die ein kieferchirurgisches, ein zahnmedizinisches Problem haben?
Also wir haben die Möglichkeit, bei uns im Haus ein Zahn-CT aus Vorbefund zu erstellen, mit dem die Patienten dann zum Beispiel ans ÖGK-Zahnambulatorium in St. Pölten dann weiterverwiesen werden, wo sie dann eine Zahnbehandlung in Narkose oder Sedierung erhalten.
Gertraud, du hast jetzt den Begriff Sedierung erwähnt, und das ist womöglich auch so ein Unterschied der Inklusionsambulanz, dass in Sedierung vorgegangen wird. Was bedeutet denn der Begriff Sedierung, und warum ist das in einer Inklusionsambulanz, warum hat das so einen hohen Stellenwert?
Sedierung ist ein Dämmerschlaf. Im Vergleich zu einer Narkose kann man sagen, der Patient atmet während der Sedierung selbstständig. Bei einer Narkose ist eine Atemunterstützung notwendig. Bei uns findet ein Großteil der Untersuchung in Sedierung statt, weil viele Patienten, jetzt als Beispiel eine Frau, eine gynäkologische Untersuchung nicht durchführen lassen würde, aber es notwendig und erforderlich ist, dass auch Routineuntersuchungen bei beeinträchtigten Frauen durchgeführt werden. Und somit ist es so schonend wie möglich und so stressreduziert in Form von einer Sedierung durchführbar.
Genau, das heißt also, man kriegt da ein Medikament verabreicht, nicht, ist dann im Dämmerschlaf, dann lässt sich die Untersuchungen oder wahrscheinlich auch mehrere Untersuchungen in einer Session quasi durchführen, und dann wacht man wieder auf und das Ganze ist vorbei. Also eigentlich der Idealzustand, Peter, was sagst du? Weil mir geht es immer so, wenn ich zum Zahnarzt gehe, da würde ich mir immer wünschen, dass ich sediert werde.
Das stimmt eigentlich, ja. Aber wir sind ja brav, was unsere Vorsorgeuntersuchungen betrifft, und wir haben ja vor kurzem erst, danke an den Primarius Meyer und den Hinweis darauf, dass in unserem Alter eine Kolonoskopie und eine Gastroskopie auch wichtig ist. Und da war es schon fein, dass man sediert ist.
Ja. Finde ich auch.
Das kann man schon an dieser Stelle sagen. Jenny, du hast was ganz was Wichtiges gesagt. Dieser Unterschied, das ist dieses Zeit nehmen. Mhm. Ja, ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen Zeit haben und Zeit nehmen. Mhm. Ihr nehmt euch bewusst Zeit. Ihre Kolleginnen, die MedizinerInnen, nehmen sich bewusst Zeit, und die Patientinnen, die es dann ja schlussendlich bei euch sind, die kriegen die Zeit, die sie brauchen. Mhm. Jetzt ist es so, ihr bietet das zweimal im Monat an und ihr habt gesagt, die können
in der Woche bitte.
Nein, im Monat.
Im Monat,
ja, okay. Ja. Gut aufpasst. Ja. ihr bietet das zweimal im Monat an. Das heißt, und die Patientinnen, die Menschen mit einer Beeinträchtigung können immer kommen, wenn es ein Notfall ist. Ja. Was würdet ihr als Expertinnen euren Kolleginnen in anderen Krankenhäusern mitgeben, die in Ambulanzen arbeiten, wo ungeplanterweise Menschen mit einer Beeinträchtigung hinkommen, weil sie akut was haben? Was sind so eure Tipps aus eurer langjährigen Erfahrung?
Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass sinnvoll ist, den Patienten so rasch wie möglich in eine Räumlichkeit unterzubringen, wo so wenig Reize wie möglich da sind. So wenig Betreuungspersonen wie möglich in einem Ambulanzbetrieb herrscht ja viel Trubel im Normalfall, ist ja auch bei uns. Wir wählen ja bewusst die Wege an so einem MIA-Tag, damit wir den Patienten durch Wege, Räumlichkeiten schleusen, wo so wenig Patienten aufkommen wie möglich ist.
Das heißt, eine Bezugsperson war wichtig, dass das nicht ständig die Person wechselt, die jetzt den Menschen betreut, sondern du gehst hin, sagst, du bist die Jenny, du bist heute für ihn da wahrscheinlich, du bist die Gertra, du bist heute da. Also, dass ich mich vorstelle und da bin, ja, und möglichst nicht ständig wer anderer ins Zimmer kommt und ja. Und die Wege kurz sind.
Richtig. Also bei uns beginnt es eigentlich schon so, dass wir den Patienten unten beim Portier mit seiner Betreuungsperson in Empfang nehmen. Wir machen gemeinsam die Anmeldung und gehen dann gemeinsam in den Untersuchungsraum und begleiten, bis die Untersuchung vorüber ist, dann bis in den Aufwachraum, wo der Patient sich dann ausschläft vor der Narkose und im Anschluss heimgeht.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ-Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.
Ihr kennt eure Patienten schon jahrelang, nehme ich an, manche, oder? Also man kennt sich, ihr habt eine gute Anamnese, ihr wisst, wer was auf euch zukommt quasi und könnt es gut planen.
Die Anamnese ist ein wichtiger Bestandteil von unserer Betreuung. Es ist so, dass wir ja vorab meist eine telefonische Kontaktaufnahme für die Eltern haben oder für die Betreuer aus den Wohnheimen und wir schon vorab ein grobes Bild für den Patienten beschrieben kriegen, wie verhält er sich im Krankenhausumfeld, was ist die aktuelle Beschwerdesymptomatik. Und in der Regel kriegen wir dann eine schriftliche Anfrage auf unsere Mailadresse, die wir dann bearbeiten, die Jenny und ich, dann ergänzend noch Befunde nachfordern, wann was notwendig ist, wann es ein aktuelles Labor zum Beispiel gibt, das davor Anamnese. Und mit den gesammelten Daten gehen wir dann gemeinsam in die Fallbesprechung mit unserer Anästhesistin, mit der Britta Mooshammer. Da besprechen wir dann ganz genau, welche Untersuchungen wirklich durchgeführt werden. Und auch vor der Planung, dass das in so einem kurzen Sedierungszeitraum wie möglich stattfinden kann.
Wenn ich mir jetzt Niederösterreich vorstelle, dann hat Niederösterreich, ich weiß gar nicht, ob es genau wiedergeben kann, aber wahrscheinlich ungefähr 2 Millionen Einwohner. Und ein gewisser Anteil ist halt in irgendeiner Form beeinträchtigt. Ihr als Krankenanstalt versorgt, wenn ich das richtig sehe, eigentlich ganz Niederösterreich, oder? Mit dieser Leistung.
Richtig, ja.
Wie komme ich denn jetzt als Patientin, als Patient, oder wenn ich zu einer Vorsorgeuntersuchung komme, bin ich ja de facto gar kein Patient, wie komme ich denn zu euch? Wie erfolgt dort die Kontaktaufnahme, beziehungsweise ist die Region in irgendeiner Form eingeschränkt? Also ihr werdet euch nicht auf den Bezirk Melk wahrscheinlich beschränken, oder?
Nein, also bei uns kommen es wirklich von ganz Niederösterreich. Also die Grenze ist jetzt dann gerade in Wien, aber
ich sage jetzt einmal 5 Kilometer davor, also da kommt wirklich jeder zu uns und sie sind auch sehr dankbar, was wir einfach auch irrsinnig schätzen, weil ich denke mal, der Anfahrtsweg ist schwierig, ist lang und ist mit beeinträchtigten Menschen umso schwieriger und trotzdem nehmen sie den Weg auf sich und kommen zu uns und schätzen uns sehr in unserer Arbeit. Die Kontaktaufnahme, gell, hast du genau angesprochen. Meine Kollegin hat es eh vorher schon gesagt, hauptsächlich wird einmal telefonisch vorgefühlt, sage ich mal, wird einmal angerufen und wird gesagt, wir hätten da diesen jenen Bewohner oder meine Tochter, mein Sohn braucht die Behandlung, die Untersuchung, die Operation auch. Mhm. Und dann verweisen wir eben auf den E-Mail-Kontakt, weil wir da total führend befunden uns austauschen können. Und dann läuft es eigentlich, wie meine Kollegin das vorab jetzt schon gesagt hat.
Also die Kontaktaufnahme kann entweder von einer Privatperson erfolgen, ja, und aber auch von Institutionen. Das heißt also, die Zuhörerinnen, die jetzt in anderen Krankenanstalten beschäftigt sind und die so ein bisschen mit dem Themengebiet sich halt auseinandersetzen, auch da wäre eine Kontaktaufnahme denkbar, dass man sagt, ich habe eine Patientin, einen Patienten, wo ich diesen Support, diesen besonderen Support brauchen würde, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man das in Melk dann abhandelt.
Ja, zumindest wir haben schon viele Telefonate, auch, wo wir dann sagen, das ist leider, können wir die Untersuchungen nicht anbieten, aber wir können dann einfach beraten oder sie, also hauptsächlich betrifft es Angehörige, die sind oft schon über viele Jahre sehr verzweifelt und besorgt, weil einfach die Versorgung nicht dementsprechend da ist. Und dann finden sie Kontakt zu uns und dann sind sie oft wirklich einmal beruhigt, weil sie einmal ein Gespräch gehabt haben, weil einmal wer zugehört hat und wir wieder ein bisschen an andere Kliniken trotzdem weiterleiten können. Wir sind einfach ein sehr kleines Spital, trotzdem dennoch bemüht und können aber nicht alles abhandeln.
All jene, die da mehr Informationen brauchen, wenn man in die bevorzugte Suchmaschine Mir Ambulant Landesklinikum Melk eingibt, da kommt man dann genau zu eurer Homepage quasi. Da gibt es eine Informationsbroschüre, habe ich gesehen, eine sehr detaillierte Informationsbroschüre, wo unglaublich, also wirklich sehr, sehr detailliert Verhalten, was nehme ich mit, wie ist eine Gesprächsführung, welche Fragen soll ich mal aufschreiben. Also ich finde, da habt ihr ganz viel Arbeit geleistet.
Die werden wir verlinken. Mhm. Du sprichst da einen Punkt an, Peter, den ich auch recht interessant finde, nämlich diese Edukation oder die quasi die Lehre, die von euch ausgeht, habt ihr da was in Richtung Kommunikation zu Angehörigen beziehungsweise in Richtung Kommunikation zu anderen Gesundheitsberufen irgendwie stattfindet, irgendwelche Veranstaltungen, wo ihr euch ein Wissen weitergibt, oder gibt's da derzeit noch nichts?
Also die Jenny und die haben ja die Ambulanz erst vergangenen Herbst übernommen von unseren Vorgängern. Wir haben heuer im Frühjahr ein Netzwerktreffen das erste Mal veranstaltet, wo wir die umliegenden Wohnhäuser eingeladen haben. Und da haben wir sie dann gegenseitig ausgetauscht, wie bei uns der Untersuchungsablauf stattfindet. Die Wohnhäuser haben uns mitgeteilt, was sie am Bedarf haben, was sie sich wünschen würden, was wir umsetzen können. Einfach Vorschläge und Austausch, wie man die Mir-Ambulanz weiter verbessern kann.
Super, Gertrud. Das hört sich sehr personenzentriert an, wenn du mich fragst.
Das ist wahrscheinlich auch personenzentriert. Und wie gesagt, nicht, ich denke einmal, für jeden Patienten wäre das die beste Form der Betreuung, nicht? Dass man sozusagen wirklich individuell auf die Bedürfnisse eingeht und auch versucht, diese Bedürfnisse dann möglichst zu stillen. Wir haben immer wieder auch so die Frage nach so dieser digitalen Transformation. Nachdem Niederösterreich auch ein relativ großes Bundesland ist, also auch flächenmäßig groß, das auch vergleichsweise zersiedelt ist, also das heißt, die Wohnorte sind oft sehr weit vom Schuss entfernt, gibt es Bestrebungen in die Richtung digitale Betreuung, Telemedizin, Telepflege, habt ihr da irgendwas konzeptmäßig, wo ihr euch denkt, das wäre vielleicht in Zukunft ein interessanter Zugang oder eignet sich da wirklich nur der tatsächliche persönliche Kontakt?
Also ich glaube, Gertrud und ich haben sich dahingehend jetzt dann nicht so wirklich eingehängt in das Thema, weil wir, wie gesagt, das jetzt erst übernommen haben und da jetzt total viel an Änderungen machen. Wir haben auch, weil jetzt der Folder angesprochen worden ist, wir haben da jetzt, ich hoffe, in den nächsten Wochen kommt da auf der Homepage noch was dazu. Wir haben sie da auf so einen digitalen Anamnesebogen jetzt einlassen, dass wir das auf die Füße stellen und so. Also das ist jetzt unser Steckenpferd, weil bei uns im Klinikum am Patienten praktisch das zu optimieren. Bezüglich deiner Frage haben wir da noch keine Anstrebungen gemacht.
Na, wobei, das wäre ja eh schon eine Intervention in die Richtung, nicht, dass ich sozusagen im Vorfeld schon mal digital abfrage, so einen Kerndatensatz, um dann die Betreuung in weiterer Folge eben
gut
zu erleichtern.
Betrifft nur bei uns die Arbeit im Klinikum, dann nicht jetzt da wirklich telemedizinisch da noch weiter. Betrifft, also erleichtert nur unsere Arbeit in unserem Büro im Klinikum. Genau.
Peter, wir beschränken uns ja immer selber auf ungefähr eine halbe Stunde.
Ja, ja, und ich habe diesen wunderschönen Part eingeführt. Haben wir was noch nicht gefragt, was ihr uns gern erzählen würdet? Oder sagt ihr, wir waren eh schon neugierig genug? Beide grinsen
und ich denke einmal, deine Frage wird heute stumm beantwortet. Passt auch gut. Grundsätzlich beschließen wir die Podcasts dann immer mit der Frage noch an Appell ans Publikum. Ich versuche da immer ein bisschen so einen Druck aufzubauen auf unsere Gäste, weil ich immer einen ganz einen großartigen Appell verlange. Und ich glaube, nachdem sie da was ganz Großartiges macht, nicht, weil ich finde, das ist was ganz was Wesentliches und das lindert meines Erachtens noch einen riesigen Leidensdruck. Also wenn man selber an einer Beeinträchtigung oder selber mit einer Beeinträchtigung zu tun hat, mit Angehörigen mit einer Beeinträchtigung zu tun hat, dann stehen sie da wahrscheinlich so Probleme, wo ihr ein großer Teil der Lösung seid. Was wäre denn so ein Appell, das ihr an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weitergeben, wo jetzt Jenny?
Ich empfinde es als wichtig, an die generelle Gesellschaft mitzurichten. Vielleicht ein bisschen sensibilisierter wieder zu werden, wenn ich selbst jetzt als Nicht-Beeinträchtigter in ein Krankenhaus muss. Ich schon weiß, okay, es kommt eine Wartezeit auf mich zu, man ist angespannt, man hat vielleicht selber Schmerzen, dann sieht man aber, merkt man, dass ein beeinträchtigter Mensch auch noch trotzdem so weit in seinem eigenen Leid zu sein und sagen, okay, der hat vielleicht einen erhöhten Bewegungsdrang, der fängt jetzt an, laut zu rufen, das ein bisschen als okay, als normal zu sehen, sich da nicht zusätzlich dann aufzuregen und dann vielleicht ein bisschen drüber hinwegschauen, dass der eben vorgezogen wird, weil das Stress für den Menschen bedeutet, wenn der warten muss. Natürlich bedeutet das für uns nicht beeinträchtigten auch einen Stress, aber diese Menschen nur viel mehr und dahingehend einfach ein bisschen nachsichtiger sein, ein bisschen mehr ins Gefühl und ins Gespür kommen.
Gertraud?
Mein Appell richtet sich an andere Kliniken, Primärversorgungszentren, Hausärzte, im Grunde an alle Gesundheitseinrichtungen, die mit Menschen mit Beeinträchtigung arbeiten, dass man die Berührungsängste ablegt. Oft reicht, wie ich vorher schon gesagt habe, die Schaffung von einer ruhigen Atmosphäre, dass man mit dem Patienten in einen abgeschlossenen Raum geht, wo jetzt nicht so viel Trubel herrscht, und sich Zeit zu nehmen für den Patienten, Blickkontakt zu halten, die Hand zum Nehmen, was für uns im Arbeitsalltag selbstverständlich ist, aber ich sage, in einem Akutbetrieb oft untergeht.
Herzlichen Dank, Gertraud. Oliver, uns zwar geht es ja wirklich gut, oder? Ich denke mir, wir haben heute wieder zwei Gäste gehabt, wo ich 100% davon überzeugt bin, dass die genau an der richtigen Stelle sind. Ja? Ich habe gelernt, dass die MIA ambulant im Landesklinikum Melk einzigartig ist in Niederösterreich, dass sie Patientinnen aus ganz Niederösterreich versorgt, zweimal im Monat, dass man im Vorfeld mit euch telefonisch Kontakt aufnehmen soll, wenn es ein geplanter Termin ist und sonst jederzeit immer in der Akutsituation kommen kann und dass Zeit nehmen und Verständnis ein wichtiger Faktor ist in einer guten Betreuung. Schön, dass ihr da wart. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer an dieser Stelle, wir haben es schon urlang nicht mehr gemacht und ich denke, wir sollten es machen.
Einmal Werbung. Scheren und liken.
Scheren und liken. Und vor allem abonnieren Sie uns. Ja. Und bleiben Sie uns weiterhin treu. Schreiben Sie uns weiterhin E-Mails an unsere E-Mail-Adresse podcast@stpoelten.lkno.at.
Obwohl du das schon so lange nicht mehr gesagt hast, kannst du das tadellos auswendig. Dank, ich sage vielen Dank, lieber Peter. Vielen Dank, liebe Gertrud. Vielen Dank, liebe Jenny. Super war es.
Dankeschön.
Danke.